Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Frankreich gehört zu den Ländern, in deren Geschichte nicht nur Kolonialismus, sondern auch Sklaverei eine große Rolle gespielt hat. Bis zum 27. April 1848, da wurde die Sklaverei abgeschafft. Ein Durchbruch für die Menschenrechte, also ein Tag zum Feiern. Aber so leicht ist das nicht. Welcher ist der richtige Tag zum Feiern? Da gibt es drei Kandidaten und der dritte steht am kommenden Samstag bevor. Warum man in Frankreich leidenschaftlich über den richtigen Sklaverei-Abschaffungstag streitet, hat Anne-Françoise Weber erforscht.
Vom 17. bis ins 19. Jahrhundert gehörte Frankreich zu den Ländern, die in großer Zahl Sklaven gehalten haben. Etwa 4 Millionen Menschen wurden in den französischen Kolonien, vor allem auf den Karibikinseln, wie Eigentum behandelt und zu Schwerstarbeit in Zuckerrohrplantagen und anderswo gezwungen. Erst im Jahr 2001 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einstufte und die Einführung eines nationalen Gedenktages beschloss. Doch damit begannen die Probleme, wie sich Frédéric Régent, Historiker und letzter Präsident des aus dem Gesetz hervorgegangenen Nationalen Komitees für Erinnerung und Geschichte der Sklaverei, erinnert.
Das Komitee hat sich konstituiert und als erste Aufgabe gehabt, ein Datum für ein nationales Gedenken zu wählen. Bis dahin sah das Gesetz nur lokale Gedenkfeiern in den Überseeterritorien vor. Am 27. Mai in Guadeloupe, am 22. Mai in Martinique, am 10. Juni in Französisch-Guayana und am 20. Dezember in La Réunion.
Nach längeren Diskussionen schlug die Mehrheit des Komitees, dem Frédéric Régent damals noch nicht angehörte, den 27. April vor. Also den Tag, an dem 1848 die Sklaverei in Frankreich offiziell abgeschafft wurde. Erstmals war sie bereits 1794 aufgehoben worden, im Zuge der Französischen Revolution, aber Napoleon hatte sie schon bald wieder eingeführt, im Jahr 1802. Dass nun der 27. April, der Tag, an dem 1848 die Sklaverei endgültig abgeschafft wurde, zum offiziellen Gedenktag werden sollte, war für manche ein grundsätzliches Problem.
Man sagt, dass die Sklaverei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss man die Opfer würdigen, niemals den Henker, immer die Opfer.
Für Emmanuel Gordien ist die Sache klar. Er ist Vorsitzender des Pariser Vereins CM98, in dem sich vor allem Menschen karibischer Herkunft für eine Aufarbeitung der Geschichte der Sklaverei einsetzen.
Unser Paradox liegt darin, dass man Frankreich würdigt. Es ist nicht ganz der Henker, denn das Königshaus hat die Sklaverei eingeführt. Aber das war ja damals Frankreich. Man feiert die Französische Republik, die die Sklaverei abgeschafft hat, und vergisst, die Opfer zu würdigen.
Und dafür hatte Gordians Verein einen Vorschlag parat, den 23. Mai. Denn an diesem Samstag im Jahr 1998 haben sich zum ersten Mal Nachfahren der versklavten Menschen in Frankreich zu Wort gemeldet und Gleichbehandlung eingefordert. Mit einem großen Schweigemarsch durch Paris, an dem rund 40.000 Menschen teilnahmen, weit mehr als erwartet. Aus der Koordinierungsgruppe ist der Verein CM98 hervorgegangen, der sich als wichtiger Ansprechpartner für Fragen der Erinnerungspolitik um die Sklaverei etabliert hat. Doch der Verein plädierte vergeblich für den 23. Mai. Die französische Nationalversammlung einigte sich vielmehr auf den 10. Mai als Gedenktag. Denn an diesem Tag war 2001 das entscheidende Gesetz verabschiedet worden, das nach der von der französischen Karibikinsel Guadeloupe stammenden Abgeordneten Christiane Taubira benannt wurde. Emmanuel Gordien argwöhnt:
Der 10. Mai hat sich meiner Meinung nach aus zwei Gründen durchgesetzt. Am 10. Mai 1981 ist die Linke in Frankreich an die Macht gekommen. Das wollte man ein wenig vergessen machen. Und der zweite Grund war, dass Christiane Taubira, die eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung der Sklaverei spielt, ein Gesetz mit ihrem Namen bekommen sollte. Der 10. Mai, an dem das Gesetz vom Senat angenommen wurde, erschien wie ein Kompromiss. Nur kann man zwar einen Kompromiss zwischen verschiedenen Daten finden, aber eben nicht zwischen zwei Konzepten. Die muss man weiterhin unterscheiden.
Weil sich viele Nachkommen versklavter Menschen im neuen Nationalen Gedenktag an Sklavenhandel, Sklaverei und ihre Abschaffung nicht wiederfanden, beschlossen Frankreichs Parlamentarier im Jahr 2016, den 23. Mai als zusätzlichen Gedenktag für die Opfer der Sklaverei einzuführen. Daraufhin hagelte es Kritik, unter anderem von der Historikerin Myriam Cotillas, einer früheren Vorsitzenden des Komitees für Erinnerung und Geschichte der Sklaverei. Sie schrieb kurz nach der Einführung des zweiten Gedenktags in einem Gastbeitrag für Le Monde, dies sei eine gefährliche Entwicklung.
Gefährlich deswegen, weil die Französische Republik mit dieser Verordnung den Gegensatz zwischen Abolitionisten, 10. Mai, und Opfern, 23. Mai, und damit implizit einen Gegensatz zwischen Weißen und Schwarzen für gültig erklärt. Hier wird heimlich eine rassenbezogene Sicht der französischen Geschichte etabliert.
Aus ähnlichen Gründen wollte der französische Senat diesen zweiten Gedenktag schon wenige Monate später wieder abschaffen. Da griff Serge Romanin, der damalige Vorsitzende des Vereins CM98, zu einem ungewöhnlichen Mittel. Er begab sich im Januar 2017 in Hungerstreik und erreichte nach 6 Tagen, dass der 23. Mai erneut zum Gedenktag erhoben wurde, zur Würdigung der Opfer der Sklaverei in den Kolonien. Doch die Konflikte um den richtigen Gedenktag und das richtige Gedenken sind auch damit noch nicht gelöst. Denn nicht alle Nachfahren versklavter Menschen fühlen sich dadurch angesprochen, räumt sogar die stellvertretende Vorsitzende des Vereins CM98, Danielle Dulire-Bombois, ein. Eine Freundin von ihr stammt von der Insel La Réunion im Indischen Ozean, auf der die Abschaffung der Sklaverei erst am 20. Dezember 1848 umgesetzt wurde.
Letztlich fühlt sie sich nicht wirklich gemeint, denn für sie ist der 23. Mai zwar ein Datum, das Opfer würdigt, aber ihr ist nicht wirklich bewusst, dass diese Opfer auch die ihren waren. Es ist also doch nicht ganz so einfach.
Mittlerweile haben sich die Gemüter etwas beruhigt. Auch der Historiker Frédéric Réjean findet 2 Daten völlig in Ordnung.
Der Premierminister verwendet einen schönen Ausdruck. Er spricht von einem Datenarchipel. Diese Geschichte ist kompliziert, also sind mehrere Daten normal. Ich halte 2 nationale Gedenktage nicht für übertrieben. Vor allem ermöglicht es, den ganzen Monat Mai über Veranstaltungen zu diesen Fragen zu organisieren.
Gerangel könnte es noch darum geben, zu welchem Zeitpunkt das geplante Mahnmal mit den Namen von rund 200.000 im Jahr 1848 befreiten Sklaven im Jardin des Tuileries eingeweiht wird. Emmanuel Gordien vom Verein CM98 ist überzeugt, dass das am 23. Mai 2021 geschieht. Die Direktorin Dominique Taffin von der neuen Stiftung für das Gedenken an die Sklaverei, die mit der Betreuung des Mahnmals beauftragt ist, ist sich da nicht so sicher.
Man muss abwarten, dass diese Dinge anlaufen. Das Mahnmal wird vom Präsidialamt getragen. Präsident Macron hat im vergangenen Jahr angekündigt, dass es in den Tuilerien errichtet werden soll. Die Regierung wird dann über den großen Moment entscheiden, mit dem Wissen, dass es eben 2 anerkannte Daten gibt, zum Gedenken an die Sklaverei, den Sklavenhandel und ihre Abschaffung, sowie zur Würdigung der Opfer.
Sklaverei, Frankreich, ja. Amerika, ja. Deutschland, nein, sagt das Bauchgefühl. Stimmt das? Immerhin war, als der deutsche Nationalstaat entstand, das Zeitalter der Sklaverei vorbei. Also ein Fall von Gnade der späten Geburt. Gunnar Lammert-Türk wollte es etwas genauer wissen.
Die deutschen Kaufleute, die in westeuropäischen Hafenstädten wie Bordeaux oder Lissabon oder Cadiz niedergelassen waren, um sich dort in den Kolonialhandel der entsprechenden Mächte einzuklinken, gehörten natürlich zu dieser merkantilen Oberschicht, zu der Handelselite der Städte. Und ein Beispiel wäre Ludger oder Rodrigo, wie er sich in Cadiz in Spanien nannte, Schröder. Und als dieser Ludger Schröder 1709 ein Testament schrieb, da vermachte er seine Sklaven Juan Antonio und Isabel Maria seiner Ehefrau.
Rodrigo Schröder, von dem der Historiker Klaus Weber erzählt, war einer von vielen deutschen Kaufleuten, die im 17. Jahrhundert an die Westküste Europas gezogen waren, um Handel zu treiben. Haussklaven zu halten und gar 3 zeigte außergewöhnlichen Wohlstand an. Den hatte Schröder als Lieferant von Schiffsausrüstungen spanischer Seehändler erlangt. Ihre Schiffe transportierten Sklaven in die Plantagen Mittel- und Südamerikas und brachten von dort vor allem Zucker zurück. Schröder war aber auch ein überaus erfolgreicher Leinenhändler. Leinen, das war ein Produkt, mit dem man gute Geschäfte machen konnte, schon seit dem Mittelalter. Und im Gegenzug bekamen die Händler ersehnte Luxusgüter aus dem Orient und aus Asien, wie Baumwolle und Seide, Indigo, Muskat, Pfeffer, Zimt, Nelken, Kaffee und Zucker. Den ließen europäische Geschäftsleute bald auch selbst herstellen. Den ersten eigenen Zuckerrohrplantagen auf Kreta, Malta und Rhodos folgten solche an der Südostküste Spaniens, auf den Kanaren und Madeira. Hier wurden bereits Sklaven aus Westafrika eingesetzt. Dann brachte Kolumbus Zuckerrohrsetzlinge in die neue Welt und damit begann auch der transatlantische Handel mit Sklaven aus Westafrika. Mit dabei süddeutsche Leinenhändler und Finanziers. Auftraggeber das spanische Königshaus.
Die Welser verpflichteten sich von 1528 an 4000 afrikanische Sklaven nach Hispaniola zu liefern. Und das erste im Rahmen dieses Kontrakts gecharterte Schiff überquerte 1528, also im selben Jahr schon mit 215 gefangenen Afrikanern und Afrikanerinnen, den Atlantik. Und der gesamte Vertrag war innerhalb von 10 Jahren erfüllt.
Auch die Fugger stiegen in den Zuckeranbau ein und in der Folge weitere deutsche Händler und Kaufleute. Eine wichtige Rolle spielte deutsches Leinen. Geringe Lohnkosten und für den Flachsanbau geeignetes Klima machten es unschlagbar. Leinen war eine wesentliche Tauschware für den Erwerb der Sklaven und es war ihre Arbeitsbekleidung. Einer, der Sklaven für die französischen Kolonialplantagen beschaffte, war der aus Sundwig bei Iserlohn stammende Transportunternehmer Friedrich Romberg.
In den 1780er Jahren gründete er eine eigene Reederei für den Sklavenhandel in Bordeaux. Gemeinsam mit zwei Kompagnons, den Gebrüdern Valquier. Das waren Brüsseler Bankiers. Das war die größte Sklavenhandelsgesellschaft in Bordeaux. Bordeaux war nach Nantes der zweitwichtigste Sklavenhandelshafen in Frankreich. Sie versorgten vor allen Dingen Saint-Domingue, die größte französische Kolonie in den Antillen, mit Sklaven. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass dieser kleine Flecken, das heutige Haiti, im 18. Jahrhundert etwa 3/4 des gesamten Zuckers produzierte, der in der westlichen Hemisphäre produziert wurde.
Die Beteiligung von Deutschen am Sklavenhandel war zumeist nicht so offensichtlich. In der Regel segelten die Schiffe, die sie charterten, unter portugiesischer Flagge. Unbekannt war die Beteiligung am Sklavenhandel in den deutschen Ländern allerdings nicht. Denn immer wieder wurden hier neben Gefangenen aus den Kriegen mit dem Osmanischen Reich auch afrikanische Sklaven verkauft und verschenkt. Und getauft. Die Historikerin Renate Dürr, die die lutherischen Taufen von Sklaven untersucht hat, gibt ein Beispiel aus einer Taufpredigt.
Benjamin Textor sprach im Jahre 1686 von einer Sklavin, deren neugeborenes Kind er nun taufe. Und ich zitiere aus der Taufpredigt: Die Mutter ist jure belli an ihrem Gefangennehmer verfallen, von dem ist sie durch einem anderen um ein gewiss Stück Geld als eine Sklavin rechtmäßig erkauft worden.
In den Taufpredigten erfuhren die Menschen in den deutschen Städten und Dörfern auch, woher die getauften Sklaven kamen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Sklaverei und Sklavenhandel international geächtet. Zur selben Zeit aber wurde der afrikanische Kontinent kolonial unterworfen. Eine der Rechtfertigungen dafür war der Kampf gegen den innerafrikanischen Sklavenhandel. Ziemlich zynisch, wenn man sich die Verflechtung von Kolonialkriegen mit europäisch-afrikanischer Sklaverei und einer lokalen Elite vergegenwärtigt. Ein Beispiel: der König von Dahomey, Béhanzin.
Der König von Dahomey benötigte für den Kampf gegen die Franzosen moderne Waffen und erhielt sie über die deutsche Firma Wölber und Brohm und den Waffenhändler und Waffeninstrukteur Leopold Witt 5000 moderne Gewehre, ein Maschinengewehre und ein Dutzend leichter Kanonen der Marke Krupp. Bezahlt wurden diese Waffen unter anderem mit Sklaven, die Behanzin an deutsche, portugiesische und belgische Reeder lieferte und die wiederum transportierten die Sklaven nach Kamerun, nach Togo, nach Belgisch-Kongo und auf die portugiesische Insel São Tomé.
Dieser verdeckte Sklavenhandel flog auf. Nach dem Sturz des Königs von Dahomey 1894 musste in Berlin der Leiter der Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt Paul Kaiser zugeben, dass Deutsche Sklaven gegen Waffen getauscht und diese in den deutschen Kolonien Kamerun und Togo eingesetzt hatten. Die systematische Sklaverei war allerdings vorbei, als das Deutsche Reich entstand. Die Beteiligung deutscher Geschäftsleute am Handel mit Sklaven und an der Plantagensklaverei hatte in den Jahrhunderten davor stattgefunden. Ganz vorne dabei Leinenhändler und Finanziers. Davon geben die Ladelisten der nach Übersee gefahrenen Schiffe Auskunft. Freilich sind diese deutschen Anteile an der Sklavereigeschichte nicht so leicht erkennbar, weil die Schiffe für den Handel mit Sklaven, Zucker und anderen Gütern, wie gesagt, zumeist nicht unter deutscher Flagge fuhren.
Sondern unter portugiesischer, britischer, französischer, niederländischer Flagge. Und nicht wenige dieser Familien wurden bald niederländische Bürger oder englische Untertanen. Und das hat dann wieder zu der Unsichtbarkeit beigetragen.
Sklaverei. Wer auf die Suche geht, wird auch in der deutschen Geschichte fündig. Gunnar Lammert-Türk war das mit ein paar historischen Befunden.